herzlich willkommen auch von meiner Seite. Hey, ich hoffe, ihr hattet alle eine richtig starke Woche und konntet euren Feiertag am Donnerstag ein wenig genießen, obwohl ja zurzeit nicht ganz so viel möglich ist und auch das Wetter jetzt nicht so bombastisch war, bin ich mir sicher, dass ihr alle eine gute Zeit hattet. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass die wenigsten von uns mit so einem Bollerwagen am Donnerstag unterwegs waren, oder? Die weit verbreitete Tradition zum Vatertag mit dem Bollerwagen und den Jungs durch die Dörfer und Städte zu ziehen. Ich weiß nicht, ich finde diese Tradition irgendwie ziemlich traurig und auch ein bisschen bezeichnend für unser heutiges Bild von Vaterschaft. Da geht der, der eh schon viel unterwegs ist, der eh schon wenig Zeit für die Familie und seine Kinder hat, an seinem besonderen Tag gleich in der Früh auf die Piste, um mit seinen Jungs eine gute Zeit zu haben. An der Stelle, falls du auch am Donnerstag mit dem Bollerwagen unterwegs warst, nichts gegen Bollerwägen. Nichts gegen Freunde, auch nichts gegen ein, zwei Bier, wenn es denn bei den paar Bier bleiben würde. Laut dem Statistischen Bundesamt nämlich passieren am Vatertag 3-mal so viele Verkehrsunfälle wie üblich, was für mich definitiv zeigt, dass es zu häufig nicht bei den 2, 3 Bier bleibt. Und natürlich muss man jetzt auch zur Verteidigung von uns Vätern sagen, dass da natürlich ganz viele Nicht-Väter am Start sind. Und zur Ehre unserer Väter, die heute mit dabei sind oder sich am Livestream eingeschaltet haben, möchte ich Danke sagen. Danke, dass ihr trotz eurer vollen Woche, trotz der Verantwortung, in der ihr an den unterschiedlichen Stellen eures Lebens steht, danke, dass ihr präsent seid für eure Familien, für eure Kinder. Danke, dass ihr nicht nach eurem eigenen Vergnügen lebt, sondern dass ihr selbstlos eure Kinder und Ehefrauen lieben wollt. Lasst uns unseren Vätern heute mal einen riesigen Vaterapplaus geben. Ihr Väter, ihr seid sowas von wichtig für eure Familien. Und auch wenn uns heute der Zeitgeist und dieser pervertierte Hardcore-Feminismus irgendwas anderes einreden möchte, deine Gegenwart oder auch deine Abwesenheit als Vater macht einen riesigen Unterschied in unseren Kindern, vor allem wenn sie noch klein sind. Und ohne euch jetzt Druck zu machen oder ein schlechtes Gewissen, ich glaube aber dennoch, die Zeit, die ihr heute mit euren Kindern verbringt, die werdet ihr nie wieder in Zukunft mit ihnen verbringen können. Und das ist eine Ermutigung und eine Erinnerung vor allem an die Jungen oder an die werdenden Väter unter uns. Macht's euch unbedingt zur Priorität, in eurer vollen Woche, in eurem vollen Leben Qualitätszeiten mit euren Kids zu verbringen. Dazu könnt ihr dann meinetwegen auch einen Bollerwagen nehmen. Nehmt einfach den Bollerwagen mit, setzt euer Kind rein, packt noch ein paar Süßigkeiten ein. Süßigkeiten kommen immer gut bei Kids und tu die Spielsachen rein und meinetwegen könnt ihr da auch ein, zwei Bier reinpacken. Trefft euch einfach mit einem anderen Papa und anderen Kids und verbringt Momente des Lebens mit euren Kindern. Genießt das Leben. Gebt euren Kids bitte nicht das Bier, aber alles andere ist erlaubt. Lasst uns mit unseren Kindern Zeiten verbringen und sie genießen. Wie Tim schon gesagt hat, wir sind heute wieder in unserer Predigtserie Credo. Und nachdem es letzte Woche am Muttertag über Maria ging, könnte man bei der Einleitung jetzt auch meinen, dass es heute um Josef und Vaterschaft geht. Aber wie wir letzte Woche gehört haben, war der Josef ja überhaupt nicht der leibliche Vater von Jesus und wird deshalb im Credo auch erst gar nicht erwähnt. Jetzt sagen wir Männer, ey, voll unfair, wo war denn da der Gleichberechtigungsbeauftragte? Der Gleichberechtigungsbeauftragte war beim Schreiben des Credos definitiv noch nicht am Start, weil der tatsächliche Vater von Jesus sogar 2-mal erwähnt wird, wo sich dann wieder die Frauen beschweren würden. Hey, wir wurden nur 1-mal erwähnt. Einmal wird der Vater von Jesus direkt am Anfang des Kredos erwähnt und dann in der Zeile aufgefahren in den Himmel. Er sitzt, also Jesus sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. In dieser Zeile geht es um die Himmelfahrt Christi. Und genau darüber werden wir heute sprechen, über Christi Himmelfahrt. So heißt der Feiertag übrigens auch, den wir am Donnerstag gefeiert haben. Eigentlich Christi Himmelfahrt und nicht Vatertag. Erst seit dem 20. Jahrhundert wird er in Deutschland auch Vatertag genannt und mit diesen Traditionen wie der Herrenrunde ausgestattet. Eine persönliche Studie von mir am Donnerstag auf meinem Instagram-Kanal hat ergeben, dass heutzutage auch sehr viele Christen sich eher mit dem Vatertag identifizieren als mit Christi Himmelfahrt. Es ist erstmal nicht weiter schlimm, wenn sich Gemeinden und Christen alles Gute zum Vatertag wünschen, aber ich glaube, das Ganze liegt vor allem daran, dass wir selber gar nicht so viel mit Himmelfahrt anfangen können. Und um meine Studie da noch mal so ein bisschen zu erweitern, würde mich daher mal interessieren, wer von euch denn an diesem Feiertag, also nicht irgendwann an dem Sonntag danach in Erinnerung an diesen Tag, sondern an diesem Feiertag in einem Himmelfahrtsgottesdienst war. Und damit meine ich jetzt nicht ein christliches Musikfestival, wo dann noch irgendwie gesagt wird, das ist ja zurzeit gerade Himmelfahrt. Und ich meine auch nicht die ICF-Conference, sondern ich meine einen Gottesdienst, der sich ausschließlich der Himmelfahrt und dessen, was da geschehen ist, widmet. Wer von euch war denn schon mal in so einem Himmelfahrtsgottesdienst? Sehr cool. Im ersten Gottesdienst waren da noch ein paar mehr Hände hoch, aber ihr habt jetzt meine Prämisse, meine Studienlage bestätigt. Das sind nämlich eher wenige. Auch ich selbst war, soweit ich mich erinnern kann, an Himmelfahrt noch nie in einem Gottesdienst. Und ehrlich, ich wüsste auch gar nicht, wo ich da hingehen kann, außer in die evangelische oder katholische Kirche, weil wir Freikirchen feiern an diesem Tag eigentlich keine Gottesdienste. Oder kennst du eine, die an Christi Himmelfahrt einen Gottesdienst feiert? Vielleicht hat es damit zu tun, dass wir Pastoren zwischen Ostern und Pfingsten eh schon so busy sind und so viele Gottesdienste und Predigten gestalten, dass wir es irgendwie verpeilt haben, uns auf den Himmelfahrtstag zu fokussieren. Natürlich gibt es dafür jetzt ganz viele unterschiedliche Gründe, auf die ich heute nicht alle näher eingehen kann. Aber ich glaube, dass am Ende ganz viel damit zu tun hat, dass selbst wir Christen die Bedeutung und die Wichtigkeit der Himmelfahrt Jesu nicht wirklich begreifen und nicht wirklich fest in unserem Glauben drin haben. Wir checken nicht wirklich, was da eigentlich passiert ist und verstehen andererseits auch nicht, was das heute mit unserem Glauben im 21. Jahrhundert zu tun hat. Deswegen konzentrieren wir uns eher auf Weihnachten, auf Ostern oder auch Pfingsten nächste Woche, weil da ist es schon wieder ganz anders. Da ist es irgendwie eindeutig. Ja klar, Heiliger Geist für mein Leben oder ja klar, Erlösung für meine Schuld oder ja klar, Jesus der Retter ist geboren. Aber ich behaupte heute, dass Himmelfahrt mindestens in der gleichen Liga wie Weihnachten, Ostern und Pfingsten spielt. Und ganz unabhängig jetzt, ob wir an diesem Tag einen Gottesdienst feiern oder mit einem Bollerwagen und ein, zwei Bier und unseren Kindern durch die Häuser ziehen, es hat eine total wichtige Bedeutung für unseren Glauben. Und genau darum soll es heute gehen. Wenn wir dieses Fest nämlich genauer anschauen, dann sehen wir, dass da Inhalte transportiert werden, die extrem wichtig sind für unser Leben. Und insofern ist es wie mit diesem Bollerwagen hier. Am Vatertag geht es ja am Ende nicht um den Bollerwagen, oder? Sondern es geht vor allem um die Inhalte, die da transportiert werden. Das Grillgut und dann die gemeinsame Zeit, die man bei einem Bier und einem Fleisch am Start hat. Es geht nicht um den Bollerwagen an sich, sondern es geht um das, was transportiert wird. Und so ist es in gewisser Weise auch mit christlichen Festen und auch mit Himmelfahrt. Es geht nicht um die Tradition, um den Tag. Es geht um die Inhalte, die von A nach B transportiert werden. Von damals in die heutige Zeit, von Christen zu Nichtchristen, von Kulturen, die damit was anfangen können, in Kulturen, die damit gar nichts anfangen können. Christliche Feste helfen uns, Inhalte von A nach B zu transportieren. Ob wir diese Inhalte, wie das Überraschungsei, Nina oder Jürgen, fangt mal, oder Jochen, Achtung, da kommt noch eins, abgeschossen, ob wir diese Inhalte dann auspacken und für unser Leben in Anspruch nehmen, das ist nochmal eine ganz andere Nummer und auch eine ganz andere Frage. Und deshalb habe ich mich heute entschieden, für diese Predigt euch ein paar Gegenstände mitzubringen, um Himmelfahrt zu verdeutlichen, um was es da eigentlich geht und was es am Ende auch mit unserem Glauben zu tun hat. Bevor wir jetzt zu viel in den Bollerwagen greifen und irgendwie noch beim Bier landen, greifen wir jetzt zuerst mal zur Bibel und schauen, was denn da über die Himmelfahrt zu finden ist. Und ganz ähnlich wie letzte Woche bei Maria hält sich das, sagen wir mal nett ausgedrückt, in Grenzen, was dazu berichtet wird. Nur Lukas und Markus überhaupt, also zwei von den vier Evangelisten, berichten überhaupt über dieses Ereignis. Die anderen beiden sagen gar nichts dazu. Und in Markus und Lukas wird es auch in kürzester Form mit zwei, drei Sätzen beschrieben. Erst in der Apostelgeschichte finden wir dann im ersten Kapitel einen etwas ausführlicheren Bericht über das Ereignis, aber auch der ist gar nicht mal so lang. Jesus ist nach seiner Auferstehung in einem Auferstehungsleib unterwegs und begegnet nochmal einigen Jüngern. Und in Apostelgeschichte 1 lesen wir dann von einer Szene, wo er mit seinen Jüngern zusammen mit den Aposteln ist und sie beim Essen geniale Gespräche haben. Ich weiß nicht, vielleicht ist es bei dir auch so daheim, dass der Familientisch so der Ort ist, wo man über die spannenden Themen, auch über die herausfordernden Themen spricht. Und so kommen sie am Essenstisch auf die Frage, ja Jesus, wie ist es denn jetzt mit dem Reich Gottes? Wann wird es jetzt hier endlich in Israel denn aufgerichtet? Und Jesus beantwortet es dann und dann entdecken wir im Vers 9 folgende Zeilen. Nach diesen Worten ward er vor ihren Augen aufgehoben und eine Wolke entzog ihn ihren Blicken. Okay, aufgehoben und eine Wolke entzog ihn ihren Blicken. Also wie crazy ist denn das jetzt bitte? Wir haben es hier definitiv mit etwas Unfassbarem zu tun. Einem Ereignis, das wir entweder ganz schnell als Märchengeschichte abtun oder das unser gesamtes Weltbild auf den Kopf stellt. Und das ist mein erster Punkt, unser Weltbild. Jeder von uns, egal wo er herkommt, egal wie er geprägt ist, egal wie viel Geld er hat, hat ein solches Weltbild in sich, wie er sich die Welt und die Wirklichkeit vorstellt. Die Himmelfahrt fordert unser auch heutiges, meist verbreitetes Weltbild, ich sag mal, ziemlich heraus. Ähnlich wie die Jungfrauengeburt oder auch die Auferstehung am Ostersonntag oder heutzutage auch das Geben von Geld in die Kirche. Es ist ganz schön crazy. Also ich vergleiche jetzt nicht das Geben mit Geld mit der Jungfrauengeburt, aber manchmal schockt es uns heutzutage genauso. Ein Körper aus Materie, der kann ja jetzt nicht einfach von jetzt auf gleich irgendwo da verschwinden und dann bleibt ja auch die große Frage, ja, wo ist Jesus denn jetzt? Diese Frage haben sich schon viele Menschen der letzten 2000 Jahre gestellt und einige Künstler waren hingerissen, sich diese Vorstellung als Paradigma zu nehmen für ihre Kunst und haben dann solche Bilder hier gezeichnet, wie zum Beispiel der Hans Süß von Kulmbach im 16. Jahrhundert. Das war so ungefähr die Zeit von Luther und von der Reformation. Und bis dahin hatte man sich die Welt nicht als eine Kugel vorgestellt, sondern als eine Scheibe. Man hatte so ein dreistufiges Weltbild. Da gab es die Unterwelt, da gab es die Erde und da gab es den Himmel, den Ort, wo Gottes Thron und die Engel waren. Heute wissen wir, dass die Welt rund ist und dass die Welt selber wiederum Teil von etwas Größerem ist, von einem riesigen, sich ausdehnenden Universum. Und mit diesem Wissen über die Himmelfahrt ist es verständlich, dass wir über solche Bilder erstmal ja eigentlich nur lächeln können. Aber eine wirklich bessere Antwort auf die Frage, wo Jesus jetzt ist, geben wir Christen dann auch nicht so oft. Deswegen sind auch wir Christen dann versucht, die Himmelfahrt oft als symbolisch und in dem Sinne auch ausschließlich geistiges Ereignis einzuordnen. Es gibt Theologen, die sogar sagen, das ist das Gleiche wie die Auferstehung und das ist ja alles nur symbolisch zu deuten. Weil es nach unserem derzeitig vorherrschenden Weltbild einfach nicht sein kann, dass man verschwindet und nicht mehr sichtbar ist. Zur Erinnerung, wir Christen, wir glauben, dass Jesus zu diesem Zeitpunkt in Apostelgeschichte 1 in einem Auferstehungskörper unterwegs war. Wir wissen nicht genau, wie die Bibel sagt, dass er beschaffen war, dieser Körper, aber wir wissen, dass es eine neue Art der Körperlichkeit war und dass dieser Körper tatsächlich Menschen begegnet ist und sie ihn anfassen konnten, man sogar noch die Wunden von Jesus an diesem Körper gesehen haben. Es war sozusagen eine Neuschöpfung. So wie Gott am Anfang, am Beginn der Zeit, alles, was wir heute Materie nennen, aus dem Nichts geschaffen hat, so hat er an Ostern sozusagen eine neue Art der Materie geschaffen. Und dieser neu geschaffene Körper, dieser Auferstehungsleib, er verschwindet jetzt plötzlich auf einer Wolke in den Himmel. Ja, da haben wir es jetzt ja. Wo ist Jesus jetzt? Im Himmel. Ja, wo ist denn jetzt überhaupt der Himmel? Wenn wir uns den Himmel als einen geistlichen, also einen nicht materiellen Ort vorstellen, wie das heute häufig der Fall ist, dann ist es logisch, dass wir uns sehr schwer mit der Frage tun, wo Jesus jetzt ist. Egal ob in einem Auferstehungsleib oder in einem normalen Körper, die können ja nicht einfach so verschwinden und plötzlich nicht mehr da sein. Ich glaube, um die Himmelfahrt wirklich greifen, wirklich verstehen zu können, brauchen wir ein biblisches Weltbild. Eine Kosmologie, die uns die Bibel in unsere Zeit spricht und die unser Denken und unser heutiges Weltbild herausfordert und nicht andersherum. Wenn die Bibel nämlich von Himmel und von Erde spricht, dann redet sie nicht von zwei unterschiedlichen Orten. Nicht von Nürnberg als der Erde und Fürth als dem Himmel. Sie spricht auch nicht von einer physischen oder einer nicht physischen Welt. Sondern die Bibel spricht, wenn sie über Himmel und Erde spricht, eher von zwei verschiedenen Dimensionen der einen guten Schöpfung von unserem Gott. Ich weiß, das bleibt für uns definitiv ein Geheimnis. Und wir können uns das auch nur schwer vorstellen, weil sich diese himmlische Dimension unserem natürlichen Blick entzieht. Ähnlich wie die Wolke an Himmelfahrt den Jüngern den Blick entzogen hat. Himmel und Erde in der Bibel sind aber gar nicht so weit voneinander entfernt, wie wir uns das so oft vorstellen. Auch wenn wir es jetzt noch nicht sehen können, so wird eine Zeit kommen, in der wir diese beiden Dimensionen in einer perfekten Harmonie wahrnehmen und erleben werden. Die Bibel bezeichnet diese Zeit, die kommt, die Zeit des neuen Himmels und der neuen Erde, in der die beiden Dimensionen vollständig füreinander offen, sichtbar und vereint sein werden. Bücher wie zum Beispiel Narnia von C.S. Lewis, sie können uns dabei helfen, uns vorzustellen, wie nah Himmel und Erde eigentlich wirklich sind. Sie können uns dabei helfen, unser Standard-Weltbild von physisch und nicht physisch zu hinterfragen und herausfordern zu lassen. Aber am Ende bleibt es auch nach der Lektüre von Narnia unseren neugierigen Blicken letztendlich entzogen, wo jetzt der Himmel ist. Da können wir nicht einfach so reinschauen, wie wir einfach mal in ein Zimmer bei uns daheim schauen können. Ich will festhalten zum ersten Punkt. Wenn Jesus in den Himmel aufgefahren ist und dort nun erhöht ist, dann ist er jetzt nicht an einem anderen Ort von Nürnberg nach Fürth, sondern in einer anderen Dimension. Und in dem Sinne bleibt er genauso existent und sogar noch viel existenter und nicht abwesend. Und ich glaube, am Ende geht es bei der Himmelfahrt gar nicht so sehr um die Frage, wo Jesus Christus jetzt ist, sondern es geht vielmehr um die Frage, wer Jesus Christus jetzt ist. 1. Petrus 3, Vers 22. Und nachdem er zum Himmel aufgestiegen war, nahm er den Ehrenplatz Gottes an rechter Seite ein. Alle Engel, Gewalten und Mächte sind ihm unterworfen. Und das führt mich zu meinem zweiten Gegenstand. Jesus ist der Sieger über Finsternis und über Tod. Er hat triumphiert. Er hat seine Herrschaft angetreten. Er hat gewonnen und er ist Pokalsieger. 4-1, Schluss aus Ende. Jesus ist überragend. Die Himmelfahrt, sie läutet das Ende von der Erniedrigung von Jesus ein und den Beginn seiner herrlichen, unendlichen Herrlichkeit und Gerechtigkeit, in der er schon jetzt an Gottes rechter Seite regiert. Das glauben wir. Das ist Himmelfahrt, dass er jetzt schon an Gottes rechter Seite triumphierend regiert. Ich weiß nicht, aber für mich hat es irgendwie mehr Relevanz als Weihnachten. Aber dazu später nochmal mehr. Gerade habe ich gesagt, dass es gar nicht darum geht, wo Jesus ist, sondern wer er ist. Und jetzt sage ich aber gleichzeitig, er ist an Gottes rechter Seite und das bekennen wir ja auch im Credo. Also geht es jetzt doch wieder um Gottes rechte Seite. Wir stellen uns das dann vor, Gott sitzt auf dem Thron, rechts daneben, wichtigster Platz, da sitzt Jesus und regiert. Wenn in der Bibel von Gottes rechter Seite die Rede ist, dann ist damit kein Ort gemeint, sondern letztendlich die allmächtige Kraft und die Gewalt, die Gott hat, mit der er jetzt schon Himmel und Erde regiert. Die Rechte Gottes ist sozusagen sein starker Arm, seine Hand, mit der er seinen Willen ausführt. Auch heute in unserem Sprachgebrauch verwenden wir diese Begriffe wie rechte Hand oder er hatte eine starke Rechte und hat seinen Gegner niedergemacht. Wir finden dieses Bild schon bereits in den Psalmen ganz früh in der Bibel, in denen geschrieben ist, die Rechte Gottes hat zum Beispiel die Erde gegründet. Die Rechte Gottes, sie tut Wunder. Die Rechte Gottes, sie schlägt seine Feinde. Die Rechte Gottes rettet aus der Not. Mit der Rechten Gottes ist also genauso wenig wie mit dem Himmel ein physischer Ort gemeint. Es ist vielmehr die Allgegenwart und die Allmacht unseres Gottes. Weil Gott ist nicht lokalisierbar. Wenn Gott lokalisierbar wäre, was für einen kleinen Gott hätten wir bitte? Gott ist allgegenwärtig. Er ist überall und seine Rechte meint, dass seine Allmacht, seine Kraft wirksam ist. Sein Arm hinreicht, wo auch immer er hin möchte und diesem Arm nichts und niemand widerstehen kann. Amen. Und wenn Jesus jetzt erhöht ist zur Rechten Gottes, dann bedeutet es nicht, dass er sich irgendwo in den himmlischen Thronsaal zurückgezogen hat, um dort irgendwie untätig zu sein und die Welt sich selbst zu überlassen und so zu schauen, ja, jetzt zeigt mal Gemeinde, wie macht ihr es eigentlich? Und ja, ich komme dann irgendwann mal wieder. Das Gegenteil ist der Fall. Er hat die Herrschaft angetreten. Er hat die Regierung, die Gott ihm von Anfang an schon gegeben hat, angenommen über alle Reihen. Über alle Gewalten, über alle Mächte der Finsternis und alles, sagt Epheser, was einen Namen hat, alles hat er unter seine Füße gestellt. Alles ist unter ihm, nichts und niemand ist über ihm. Platz Nummer 1, Pokalsieger. Jesus ist überragend. Damit ist Christi Himmelfahrt nicht der Rückzug von Jesus aus dieser Welt, sondern Himmelfahrt ist der Antritt von Jesu Herrschaft von dieser Welt. Und hoffentlich merkt ihr langsam, warum Himmelfahrt in der Champions League und nicht in der Kreisklasse der christlichen Feste spielen sollte. Das ist majestätisch, meine Leute. Das ist die Thronbesteigung von Christi. Ich weiß nicht, ob du schon mal bei einer Thronbesteigung am Start warst, wahrscheinlich nicht. Aber mit Sicherheit können wir uns alle vorstellen, dass es kein trauriger Tag war, sondern dass es ein Freudenfest ist, wenn der Herrscher seinen Thron besteigt. Und nur mit diesem Mindset können wir die Worte von Jesus im Johannesevangelium verstehen, wo er selber sagt, dass es besser für uns ist, dass er eines Tages gehen wird. Ich meine, was denkt er sich dabei? Dass es besser für uns ist, dass der Meister, der Lehrer, das Vorbild schlechthin weg ist und wir ihn eines Tages nicht mehr zum Anfassen haben. Nur wenn wir seinen Triumph, seine Herrschaft verstehen, können wir verstehen, was er damit gemeint hat. Und er hat damit nicht nur gemeint, dass eines Tages der Heilige Geist kommen wird, Pfingsten und so, das betonen wir dann oft als Charismatiker, sondern ich glaube, dass er da vor allem erstmal betont hat, dass er überragend ist, dass er erhöht sein wird. Weil weißt du, selbst in seinem Auferstehungsleib hatte der Körper von Jesus gewisse Grenzen. Er konnte nicht überall sein, er konnte nicht allgegenwärtig sein. Und selbst heute, wenn wir Jesus zum Anfassen hätten und er irgendwo im Nahen Osten rumlaufen würde, es wäre nicht so, dass er allgegenwärtig sein könnte. Aber durch die Himmelfahrt, dadurch, dass er jetzt zur Rechten Gottes sitzt, kann er allgegenwärtig sein. Ist seine Kraft nicht mehr begrenzt, ist seine Kraft allmächtig. Es klingt total paradox, aber gerade weil Christus in den fernen Himmel gefahren ist, kann er jetzt jedem von uns ganz nah sein. Und zwar näher als der, der neben dir sitzt. Jetzt in Corona-Zeiten nicht so schwer, aber selbst wenn du auf einem Doppelsitz sitzt, er kann dir näher sein als jeder physische Körper, den du anfassen kannst. Und außerdem, und das übersteigt mein Denken total, können wir sagen, hey, wir sind Pokalsieger, okay? So wie als Dortmund-Fan. Wir können sagen, auch obwohl wir auf der Couch mit Chips oder mit irgendwelchen Äpfelstücken oder sowas gegessen haben und unseren Verein gesiegt haben, wir haben nichts dafür getan, wir haben uns nicht angestrengt, aber wir können sagen, wir haben den Sieg. Und so ist es mit dem Evangelium der guten Gnade unseres Herrn auch. Wir haben nichts getan. Wir saßen mit Couch Potatoes, mit Fingern im Fett auf der Glotze, haben unser Leben zugebracht, wie auch immer wir es wollten, und er hat uns errettet. Und wir können sagen, wir sind Sieger. Epheser 2 drückt es aus: Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt. Und jetzt kommt's, zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben. Weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist. Seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Wir haben schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt. In einer anderen Stelle im Neuen Testament, im Philipperbrief, heißt es auch, wir sind Bürger des Himmels. Wir haben im ersten Punkt darüber gesprochen, dass der Himmel in erster Linie kein lokalisierbarer Ort ist, sondern vielmehr diese göttliche Dimension, ein göttlicher Zustand des Schaloms ist. Und Christen, die das nicht verstehen, und da hat es jetzt ganz viel mit uns zu tun, laufen extreme Gefahr, seit Himmelfahrt in den Himmel zu starren und sich nichts anderes zu wünschen, als es ihrem Meister eines Tages gleich zu tun, um auch aufzufahren. Hauptsache weg von dieser schlimmen Erde, hinein in den Himmel und ab in die schöne, geniale Wohnung, die Jesus für uns vorbereitet hat. Die Jünger starten damals auch erstmal in den Himmel. Insofern hat es unser Hans Süß ganz gut getroffen. Und dann passiert aber etwas Unglaubliches. Noch während sie wie gebannt zum Himmel schauten und Jesus nachblickten, standen auf einmal zwei weiß gekleidete Männer bei ihnen. Ihr Galiläer, sprachen sie die Jünger an, was steht ihr hier und starrt nach oben? Gott hat Jesus aus eurer Mitte zu sich in den Himmel genommen. Aber eines Tages wird er genauso zurückkehren, wie ihr ihn gerade habt gehen sehen. Leute, ihr sollt nicht starren, nicht die Hände in den Schoß legen, sondern ihr sollt gehen. Und in den Worten von Jesu, die er einige Sätze früher in Apostelgeschichte 1 verwendet hat, wir sollen Zeugen sein. Und wir sollen in die gesamte Welt gehen und das Himmelreich verkünden. Wir sollen nicht glotzen und nicht hoffen, dass wir eines Tages von dieser schlimmen Erde weg in den Himmel genommen werden, weil die Bewegung und das Ziel ist am Ende von Jesus, von dem Himmel zurück auf die Erde, hierher kommen und dann Wiederherstellung und das Ende aller Dinge. Und das führt mich zu meinem dritten und letzten Gegenstand für heute, die Laufschuhe. Heutzutage habe ich so das Gefühl, wenn ich im Park unterwegs bin, sind tausendmal mehr Menschen unterwegs als noch vor 2 Jahren, als ich mit meinem Sohn spazieren gegangen bin. Ich habe so das Gefühl, spazieren gehen und laufen ist so der neue Trendsport geworden. Das Abenteuer schlechthin, das wir noch tun können. Und es gibt ja dann so die Leute, die die Runden laufen und die Leute, die so zickzack laufen. Ich weiß nicht, zu welchen du gehörst. Also wenn ich spazieren gehe, dann bin ich schon eher so der Rundentyp. Da habe ich genau meine Runde, die laufe ich und dann laufe ich sie entweder mal weiter oder mal kleiner. Aber ich laufe eine Runde und ich laufe nicht so irgendwie so. Egal, ob du jetzt ein Rundentyp oder so ein Typ bist, wir haben am Ende aber doch irgendwie ein Ziel vor Augen, oder? Alle laufen am Ende wahrscheinlich wieder zurück in ihr Zuhause. Jeder Läufer sollte ein Ziel vor Augen haben und das bekommen wir mit der Himmelfahrt. Wir bekommen das Ziel vor Augen, dass es am Ende darum geht, dass Jesus wiederkommen wird, dass er gerecht richten wird, so wie wir über die Wiederkunft und über das gerechte Gericht auch in der Predigt schon gehört haben. Bis dahin aber sollen wir in seinen Fußstapfen laufen. Bis dahin, egal ob zickzack oder in Kreisen, sollen wir am Start sein und sollen wir beten, dass sein Reich kommt, wie im Himmel, so auf Erden. Einen Platz in Gottes himmlischer Welt zu haben, bedeutet eben nicht, auf die Ewigkeit zu warten, um dann an dem eigentlichen Ort unserer Bestimmung zu sein. Der eigentliche Ort deiner Bestimmung ist diese Erde. Ist die Gemeinschaft mit Gott, ist Shalom, ist Wiederherstellung, ist nicht irgendwo anders, sondern ist hier, ist jetzt in Jesus schon zu erleben. Das bedeutet es, schon jetzt unseren Platz einzunehmen, dass wir schon jetzt Bürger des Himmels sind, weil auch in uns etwas Neues geboren ist. Eine neue Art des Menschen, eine neue Materie, etwas, was wir nicht ganz begreifen können, etwas, was wir nicht packen können, etwas, was wir nicht irgendwie in eine Kategorie stecken können, sondern etwas Neues ist geboren. Das Alte ist vergangen. Und mit diesem neuen Leib sollen wir unterwegs sein, unserem Ziel entgegen. Und diese herrliche himmlische Dimension, sie lebt jetzt schon in uns durch Jesus Christus, durch seine Erlösung. Und natürlich, umso länger wir laufen, umso mehr Kraft brauchen wir. Und darum geht es dann nächste Woche an Pfingsten, um den Heiligen Geist als unsere herrliche, nie endende Kraftquelle. Aber für heute wollen wir mal bei dem Punkt stehen bleiben, dass auf den ersten Blick Christi Himmelfahrt vielen wie so ein oller Bollerwagen vorkommt, mit dem man erstmal nicht so viel anfangen kann. Doch wenn man dann mal reinschaut, was da für Inhalte drinstecken, dann sehen wir, dass es unser komplettes Denken, unser komplettes Weltbild auf den Kopf stellen kann. Wir merken, dass wir es mit einem Thronbesteigungsfest zu tun haben. Dass wir es mit dem Regierungsantritt unseres Königs zu tun haben. Wir merken, wenn wir in diesen Bollerwagen schauen, dass es vielmehr um die Frage geht, wer Jesus ist, als um die Frage, wo Jesus ist. Und wir sind schon jetzt Pokalsieger. Wir sind schon jetzt triumphierend, weil wir wissen, er hat gesiegt, weil wir wissen, er sitzt zur Rechten Gottes. Und das bedeutet am Ende nicht, dass wir ins Jenseits starren, sondern dass wir im Diesseits laufen und gehen und den Himmel auf die Erde bringen. Lass uns zum Ende dieser Message aufstehen und dieses Lied zu dem Höchsten in der Haltung einfach nochmal vor Gott bringen. Und wir wollen während dieses Liedes jetzt Abendmahl feiern. Deswegen ist unter eurem Stuhl ein kleiner Kelch, den ihr jetzt dann in den nächsten 5 Minuten einfach an eurem Platz direkt einnehmen könnt. Und es geht letztendlich genau darum, dass wir die Inhalte dieser Predigt heute auspacken und dass wir es für uns in Anspruch nehmen. Dass wir nicht einfach sagen, ja, das waren schön ein paar gute Gedanken, sondern das ist real. Sein Sieg gehört mir und ich nehme diesen Sieg auf. Ich ergreife diesen Sieg. Ich ergreife diese Erlösung, die am Kreuz von Golgatha geschehen ist. Und wenn du Jesus noch nie in dein Leben aufgenommen hast, dann kann jetzt auch dieses Abendmahl eine Art der Bekehrung sein, dass du Ja zu ihm sagst. Ja zu seinem Erlösungswerk am Kreuz. Lasst uns diesen herrlichen, dieses allen überragenden Jesus immer wieder in den Blick nehmen. Und lasst uns auf ihn schauen, was aber nicht heißt, dass wir starren und uns wegsehnen, sondern dass wir, wie Tim vorhin gesagt hat, unseren Fokus auf unser Heute, auf unsere Familien, auf unsere Dörfer, auf unsere Gemeinden, auf diese Welt nehmen und den Himmel auf die Erde bringen. Amen.